Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Roger Schranz.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich heiße Roger Schranz und bin verheiratet mit der besten Ehefrau der Welt, wie man früher in so gewissen Sketchen auch gehört hat, die sich noch daran erinnern können. Sie sitzt hier irgendwo da hinten. Ist wahrscheinlich bekannter als ich, weil sie hier nach dem Gottesdienst öfter steht, für Menschen betet. Ich bin schon ein bisschen länger in dieser Gemeinde und darf heute predigen. Unser Lead-Team ist ja in den USA und lässt sich dort begeistern, neu und auffrischen. Soll euch ganz liebe Grüße von den dreien und Joscha sagen. Grille hat mir gestern Abend noch eine ganz ermutigende Sprachnachricht geschickt. Die sind also völlig on fire. Ich bin gespannt. Ich kann aber sagen, also nächsten Mittwoch ist der erste Mittwoch Gottesdienst. Seid herzlich eingeladen. Wahrscheinlich werden wir dort eine ganze Menge von diesen Ereignissen hören und werden dann sehr ermutigt sein. Ja, als der Grille mich gefragt hat, ob ich gerne mal wieder predigen möchte, das letzte Mal ist ungefähr 3 Jahre her, weil ich bin früher im Lead-Team gewesen, aber aufgrund beruflicher Belastung und der Herausforderungen in der Gemeinde habe ich nicht mehr die Zeit gefunden, habe ich gesagt, natürlich predige ich sehr gerne. Und es gibt ein Thema, mit dem ich mich schon ein bisschen länger beschäftige, und das hat mit unseren Gedanken zu tun. Das seht ihr schon hier hinten, Gedankenspiele heißt das Thema der Predigt. Und fand es ganz witzig, ne? Das war eigentlich ein super Einstieg von dir, Peter, die Gedanken, die uns so beschäftigen und was dann auf einmal rauskommt, das ist, ich dachte, hey, prima, das ist ein cooler Einstieg. Ja, also wir denken natürlich ganz viel, und ich habe euch einmal eine kleine Definition mitgebracht, die ich dann auch gerne vorlesen würde. Ein Gedanke ist, was gedacht worden ist, oder das Denken an etwas, eine Meinung, eine Ansicht oder ein Einfall, beziehungsweise ein Begriff oder eine Idee. Der Gedanke ist ein Ergebnis und eine Grundkomponente im Prozess des Denkens. So, jetzt bin ich natürlich nicht hier, um irgendwie einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten. Das ist auch gar nicht mein Metier, mit dem ich mich persönlich beschäftige. Aber ich fand es ganz gut, das mal so als Quelle zu haben, weil das tun wir ja alle. Denken tun wir alle. Und aus diesem Denken kommt etwas heraus. Es bildet die Grundlage für das, wie wir dann tatsächlich leben. Und als ich mich, wie gesagt, mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe, habe ich mir so überlegt, ja, wie viele Gedanken hat man denn so am Tag? Und wenn ihr gleich seht, könnt ihr euch mal ein paar Gedanken machen, wie viele Gedanken wir haben. Theoretisch wäre das, genau. So, ihr könnt das jetzt gerne googeln, müsst ihr aber nicht. Ihr dürft es gerne raten. Ihr müsst euch auch nicht melden. Ich sage das aus folgendem Grund. Weil, wenn ihr es googelt, bekommt ihr ein Ergebnis, von dem ich nicht überzeugt bin, dass es richtig ist, was für mich etwas mit Quellenforschung zu tun hat. Ich wäre aber sehr daran interessiert, dass, wenn jetzt irgendjemand von euch denkt, es sind 60.000, weil er es entweder gedacht hat oder weil er es gegoogelt hat, wir könnten mal die Schwarmintelligenz hier unter uns nutzen, und ihr dürft gerne die kommenden Wochen damit verbringen, mir die Quelle zu zeigen, wo die 60.000 herkommen. Ich habe nämlich immer nur gefunden, die Wissenschaft hat gesagt, Wissenschaftler haben festgestellt, aber es wird nirgendwo gesagt, wer es wann getan hat. Das ist nur so ein kleiner Warnhinweis zu den Sachen, die wir so googeln. Es waren aber tatsächlich, was jetzt belegbar ist, 6.000, was ich unglaublich viel finde. Kannst du dann die 6.000 mal anwerfen? Und zwar, ich habe die Quelle dann immer darunter geschrieben, haben Wissenschaftler diese Probanden genommen und haben dir natürlich entsprechende Elektroden hier rein verpasst. Und man kann ja heute wunderbar viele Dinge tun, ne? Kann das vermessen, kann dann Schwankungen feststellen. Also es fängt dann so an, denke über ein Brot nach und dann baut sich irgendetwas auf. Denke über einen Apfel nach, dann baut sich was anderes auf. Und so haben die dann rausgefunden, dass wir tatsächlich so ungefähr, Schlafenszeit abgezogen, 6.000 Gedanken pro Tag denken. So, jetzt setze ich mal hin und jetzt denkst du mal, also 6.000, das teilt jetzt mal durch die Zeit, die zur Verfügung steht. Das heißt, wir sind ja permanent am Denken. Und Natürlich ist nicht alles das, was wir denken, uns bewusst. Ne? Das ist auch ganz viel im Unbewussten. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die uns sehr stark prägen und die dann die Richtung bestimmen, in die wir so gehen. Ich habe mal ganz kurze Break. Bei Predigtime steht 0. Das finde ich gut. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, 35 Minuten zu predigen. Oh, jetzt geht's los. Okay, also. So, jetzt 35. Ja, sehr schön, danke. Okay, 5 Minuten abgezogen. Also jetzt 30. Gut, ich werde mir Mühe geben. Also, diese Gedanken, die wir so haben, die sind natürlich weniger oder stärker mächtig in uns. Ich habe so ein paar Bücher dazu gelesen und dann gibt es ja auch so eine Bibel-App, da gibt es auch Lesepläne dazu, Bibellesepläne dazu, zu dem Thema, wie kann man die Gedanken in seinem Kopf steuern, wie kann man den Krieg, der in dem Kopf herrscht, gewinnen. Ja, da merkt ihr, das ist wahrscheinlich amerikanisch, etwas martialisch, aber so diese Themen, Gedanken sind unheimlich wichtig für uns und bilden das Fundament von dem, wie wir tatsächlich leben. Das ist auf jeden Fall so. Das heißt, das, was wir denken, das sind wir. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Das wusste auch schon die Bibel. Und ich habe für euch mal einen Vers mitgebracht, einen Vers, der für mich so ein bisschen der Kerngedanke ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das heißt, wir sollen unsere Gedanken nutzen und sie in die richtige Richtung bringen und in die richtige Richtung lenken. Ja, nochmal hier. In einer neuen Weise zu denken. Paulus spricht jetzt darüber von den Menschen, die Christen geworden sind. Und er sagt, quasi vorher gab es eine alte Weise, wie ihr gedacht habt. Jetzt aber richtet euch aus und denkt in einer neuen Weise. Und er gibt dieser Denkrichtung auch etwas vor. Wohin sollen wir denken? Nämlich darin, beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Das heißt, wir alle sind aufgerufen, herauszufinden und darüber nachzudenken, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das heißt, du darfst dir also Gedanken darüber machen, was du tust, was du siehst und ob das etwas ist, worüber sich Gott freut, ob er Freude daran hat. Das finde ich ja super, ne? Also das heißt, wir sind mit hineingenommen worden. Gott sagt, denk doch ein bisschen drüber nach, worüber ich Freude habe. Wir denken ja ganz oft darüber nach, worüber wir Freude haben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber Gott sagt, denk mal ein bisschen drüber nach, worüber ich Freude habe, was gut ist, was vollkommen ist. Und das sind immer so Begriffe, wo bei mir so das Herz aufgeht, wo ich denke, ja, Gott ist so fantastisch, er ist so wunderbar und er ist vollkommen und meine Gedanken soll ich in diese Richtung lenken. Das finde ich ganz toll. Jetzt habe ich 3 Punkte für die Predigt, so wie sich das gehört, ne, haben wir ja gelernt. Und mittlerweile glaube ich, es gibt immer 3 Punkte, 3 Unterpunkte und 3 praktische Hinweise, sind also 27 Punkte. So viel findet ihr jetzt diesmal nicht auf meinem Gottesdienstzettel, aber es sind schon ein paar. Die Frage war jetzt also, wie können wir eigentlich uns dem Thema tatsächlich nähern? Und bevor ich damit loslege, nochmal ganz kleiner Exkurs. Meine Frau, die muss mich ja dann immer aushalten, wenn ich so eine Predigt vorbereite. Und dann habe ich mir, weil ich mir schon so lange Gedanken gemacht habe, habe ich dann da gesessen und habe ich dann angefangen und dachte, ja, man muss ja hier, also sagen wir mal, als ich noch in eurem Alter war, gab es sowas wie einen Gottesdienstzettel noch nicht. Ne? Da habe ich dann samstags vor dem Sonntag angefangen, meine Predigt in 5 Punkten aufzuschreiben und zu predigen. Jetzt muss man das ja alles ein bisschen früher machen, ein bisschen sortierter sein. Also habe ich mich hingesetzt und habe angefangen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich komme überhaupt nicht weiter. Ich habe 1000 Gedanken in meinem Kopf. Gut, ja. Ja, meine Witze sind auch nicht immer die besten, sagt meine Frau. Aber ich kann ganz gut über mich selber lachen. Also von daher macht mir das nichts aus. Ich saß dann da und habe dann angefangen. Und dann hat sie gesagt, das ist ja furchtbar. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ne? Also ich muss mich irgendwie mal ein bisschen sortiert bekommen, meine Gedanken in eine gewisse Richtung lenken. Und dann hoffe ich, das könnt ihr dann am Ende beurteilen, ob mir das halbwegs gelungen ist, habe ich dann irgendwie so versucht, okay, das in diese Richtung, das, das, das. Also habe ich 3 Punkte gefunden. Und habe gedacht, ja, das passt so, damit kann man anfangen. Weil ich glaube, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, es gibt so viele Sachen, aber wir sind alle so verschieden. Und ich möchte nicht, dass wir irgendwie so mit Sprüchen, also es gibt ja 1000 Sprüche, die du lesen kannst, ne? Also, und die man da anwenden kann. Und dann dachte ich, ja, aber wenn du den Spruch nimmst, der passt nicht zu dem. Und wenn du den Spruch nimmst, der passt nicht zu dem. Und wir sind alle total unterschiedlich. Aber es muss doch etwas geben, was wir alle tun können, wovon wir alle etwas haben. Und darum habe ich mich bemüht und deswegen habe ich gesagt, fangen wir doch mal damit an, wenn wir unsere Gedanken in die richtige Richtung lenken wollen, müssen wir ein bisschen mehr über uns wissen und darüber, wie Gott uns sieht. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir doch mal so ein paar Fundamente des Glaubens, unseres persönlichen Glaubens. Nicht alle, da gibt es ganz viele, aber ein paar Fundamente des Glaubens. Und das könnte man jetzt tatsächlich klick, ne, hat mir ausgemacht, wenn es nicht von selber weitergeht, sage ich klick. Also wir reden jetzt über Fundamente des Glaubens und das erste ist, okay, sehr gut, Gott hat dich berufen. Genau, es gibt einen Lückentext, auch wie sich das hier gehört, und ihr dürft etwas eintragen. Ich glaube auch, dass das hilft, wenn man Dinge aufschreibt. Menschen sind auch da sehr verschieden. Manche benutzen das, manche nicht. Also fühlt euch ganz frei, füllt das gerne aus. Gott hat dich berufen. Das ist das Allererste. Das Zweite, Gott hat dich gerecht gemacht. Oder er hat dich für gerecht erklärt. Und das Dritte, er hat ein Ziel mit dem, was er getan hat. Er gestaltet dich um in das Bild seiner Herrlichkeit, damit du Anteil an seiner Herrlichkeit hast. Damit du Anteil an seiner Herrlichkeit hast. So, jetzt wartet ihr wahrscheinlich so ein bisschen auf die Erklärung von dem allen. Ich habe das mal umgedreht. Ich habe jetzt den Bibeltext danach, weil ich möchte gerne, dass der Bibeltext jetzt kommt, während ich weitermache. Das ist eine zentrale Stelle unseres Glaubens, Römer 8, könnt ihr so insgesamt lesen. Das sind wunderbare Verse, wo wir das lesen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter uns sein. Und weil Gott uns für dieses Ziel bestimmt hat, hat er uns auch berufen. Und weil er uns berufen hat, hat er uns auch für gerecht erklärt. Und weil er uns für gerecht erklärt hat, hat er uns auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. So, jetzt möchte ich einfach mal dich bitten, dir so vorzustellen, morgens früh, du bist gerade aufgestanden, du stellst dich vor den Spiegel und dann sagst du, ich bin ein Teil der Herrlichkeit Gottes. Und dann lässt du das mal sacken. Ne? Ich glaube, eines der Probleme, die wir in der heutigen Zeit haben, ist, dass wir natürlich unter einer Überfülle an Informationen leiden. Es gibt so viele Informationen und wir wissen gar nicht, was wir alles brauchen, was wir alles wahrnehmen sollen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns auf bestimmte Fundamente immer wieder besinnen und sie uns sagen, vorsprechen, nachdenken und darüber in die richtige Richtung kommen. Das, was ich vorhin gesagt habe, das, was vollkommen ist, das, was Gott will. Also jetzt stellst du dich vor den Spiegel und sagst, Gott hat mich herrlich gemacht. Hey, ist das nicht cool? Hat schon mal jemand zu dir gesagt, du bist herrlich gemacht? Und hast es dir auch schon mal selber gesagt? Und jetzt sind wir, habe ich ja schon gesagt, alle sehr verschieden. Manche von uns haben das vielleicht noch nie von jemandem gehört, dass sie wunderbar sind, dass sie so gewollt sind, wie sie sind, dass sie angenommen sind, dass sie wunderbar sind, dass sie schön aussehen. Und schön ist natürlich sehr verschieden, das weiß ich. Ne? Manchmal wird ja hier vorne bei der Begrüßung gesagt, schön seht ihr heute wieder alle aus. Ne? Finde ich auch immer gut. Also ja, doch sind wir, weil in Gottes Augen bist du schön. und du bist herrlich gemacht. Und vielleicht denkst du jetzt so, Quatsch, ich habe folgende Defekte und findest eine ganze Liste an Defekten bei dir, wo du nicht zufrieden bist. Deine Ohren, deine Nase, was weiß ich, was auch immer du alles noch so finden kannst. Die Bundesbürger haben im Schnitt der Corona-Krise knapp 10 Kilo zugelegt. Vielleicht bist du auch damit nicht zufrieden. Keine Ahnung, was auch immer es sein mag. Das ist aber nebensächlich, weil Gott liebt dich. Er mag dich. Er hat dich angenommen und er hat einen Plan. Er will dich in sein Bild umgestalten. Heißt also offensichtlich, wir sind noch nicht ganz perfekt auf die Welt gekommen, sondern wir entwickeln uns und Gott möchte etwas aus uns machen. Er hat ein Ziel. Wir sollen Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Hey, jetzt lass das mal auf der Zunge zergehen. Du hast Anteil der Herrlichkeit Gottes. Das ist etwas Großartiges, etwas Wunderbares. Ich habe extra gesagt, für den ersten Punkt nehme ich ein bisschen mehr Zeit, weil ich glaube, das muss so ein bisschen bei uns sacken. Also Gott hat dich wunderbar gemacht und er möchte, dass du das weißt und er möchte, dass du das erkennst und er möchte, dass du das in dein Bewusstsein aufnimmst und dass du darüber nachdenkst, hey, toll. Es gab so einen christlichen Liederdichter, Matthias Claudius, der lebte vor ein paar Jahrhunderten, der hat sich tatsächlich jeden Morgen vor den Spiegel gestellt und hat sich darüber bei Gott bedankt dafür, wie wunderbar Gott ihn gemacht hat. Kann man machen, ne? Also vielleicht muss man das auch manchmal machen. Vielleicht bist du nicht ganz glücklich mit dir. Vielleicht bist du nicht ganz zufrieden mit dir. Aber Gott liebt dich. Und er sieht dich durch seine Perspektive in dem Bild seiner Herrlichkeit. Und er sagt, du hast Anteil an meiner Herrlichkeit. Eines Tages werden wir in der Ewigkeit sein und dann werden wir vor Gott stehen. Und dann werden wir, wie es so schön heißt, praktisch ohne Spiegel, sondern direkt alles erkennen und in seiner Herrlichkeit sein. Und Gott möchte, dass wir uns jetzt schon in diese Richtung bewegen und entwickeln. Finde ich ganz großartig. Und dann kommt es, und weil er das vorhat, hat er dich auch berufen. Es steht keinem von uns zu, ich drehe das mal um, zu sagen, er wäre nicht von Gott berufen. Doch, du bist es. Jeder von uns ist von Gott berufen. Ich habe dich gerufen bei deinem Namen, du bist mein, sagt der Herr. Du gehörst mir. Und weil er uns berufen hat, hat er uns auch gerecht gemacht, damit wir vor ihm bestehen können. Das ist auch das Wunderbare. Ne? Nochmal zurück, also Gott ist herrlich, Gott ist wunderbar, Gott ist das ewige Licht, wo niemand hinzutreten kann, es sei denn, er ist von ihm gerecht gemacht worden und deswegen hat er es auch gemacht. Da mangelt es an nichts. Es mangelt bei dir an nichts, dass du in die Herrlichkeit Gottes treten könntest und Teil der Herrlichkeit Gottes bist. Also, wenn wir darüber nachdenken, wie unser Denken uns verändern soll im Blick auf das, was Gott vorhat, dann müssen wir vor allen Dingen zuallererst fest in diesem Fundament stehen und gesättigt sein an der Gnade Gottes. Das finde ich auch so was so was Wunderbares ist. Ne? Gott möchte uns mit seiner Gnade sättigen, dass wir zufrieden sind wie kleine Kinder an der Brust der Mutter. Und das ist einfach toll, das ist warm und das ist alles gut und da gibt es auch kein Geschrei mehr. Da ist man einfach geborgen. Und das alles sagt Gott jedem Einzelnen von euch jetzt zu. So, jetzt hat die Predigt auch noch einen zweiten Teil. Da geht es um uns und wir, habe ich das mal genannt. Und wir sind dafür verantwortlich, unsere Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Denn wohin unsere Gedanken gehen, geht auch unser Leben. Und das ist ganz offensichtlich so, da könnte man noch viel darüber erzählen, warum das so ist, dass unsere Gedanken uns in die Richtung führen und unser Leben sich danach ausrichtet, wie das so ist. Kann man auch 1000 Beispiele für finden. Ich habe so ein Paradespruch für mich. Paulus sagt, ich habe es gelernt, umzugehen im Mangel und im Überfluss. Also ich bin jetzt so ein Typ, der hat ein bisschen Problem mit Überfluss. Und ich sage das mal an dieser Stelle, meine Frau ist genau die Richtige für Krisenzeiten. Das heißt, wir haben immer einen vollen Kühlschrank. Aber wir haben nicht nur einen vollen Kühlschrank, wir haben auch noch so einen Schrank mit anderen tollen Sachen, ne, die man so gerne isst. Und ich bin jetzt so der Typ, wenn nichts im Kühlschrank drin ist, esse ich halt auch nichts. Ganz einfach, ne? Das heißt also, ich sage jetzt mal so ehrlich, mit Mangel kann ich ganz gut umgehen. Also meine Frau kümmert sich auch um ihre Eltern, die wohnen ein paar hundert Kilometer weg von hier und dann ist sie dann meistens so eine Woche weg. Was soll ich denn noch alles einkaufen? Ach, am besten gar nichts. Und wenn ich wiederkomme, ist der Kühlschrank leer. Ja, dann ist der Kühlschrank leer. Genau. Aber das heißt, damit kann ich ganz gut umgehen, wenn da nichts drin ist und dann esse ich halt gar nichts. Und ich bin ja auch so ein Intervallfaster, wenn ihr das kennt. Ne? Also ich esse meistens erst mittags was, manchmal auch mittags nichts, sondern nur abends. Da kann man sich dran gewöhnen und das ist alles ganz in Ordnung so. Auf jeden Fall brauche ich halt immer nichts. Ne? Aber wenn dann jetzt in Zeiten, und jetzt ist das Schlimme natürlich, Corona hat zu Homeoffice geführt. Und Homeoffice heißt, ich bin ganz, ganz viel zu Hause. Meine Frau nutzt das aus. Die kauft einfach all die Sachen, die ich gerne esse. So. Und ich, kann mit Überfluss nicht so gut umgehen. Also ich trainiere das noch, das ist eine Herausforderung, die ich habe. Auf jeden Fall, was ich meine, so unsere Gedanken, na, dann denke ich darüber nach. Ah ja, so. Und wenn ich in der Firma bin und denke über irgendwas nach, mittags, wenn ich Hunger hätte und könnte ich in die Kantine gehen, dann denke ich, ach was, ich gehe spazieren. Na, und dann gehe ich spazieren und dann gibt es auch nichts. Wenn ich zu Hause bin, gehe ich eine Treppe tiefer, komme ich am Kühlschrank vorbei. Ja, dann, oder meine Frau hat wieder irgendwas Brezeliges gekauft, so laugenmäßig, da fahre ich total drauf ab. Dann wird das einfach beim Spaziergang mitgenommen, ne? So. Aber das ist ja meine Verantwortung. Was ich damit sagen wollte, ist, ich kann ja jetzt nicht sagen, meine Frau ist schuld. Also, weil sie Brezel gekauft hat, ne? Und sie weiß, dass mir das schmeckt. Schuld daran bin ich, weil würde ich das nie anfassen und nie essen, würde sie auch keine mehr kaufen. Und deswegen bin ich allein für mein Handeln verantwortlich an dieser Stelle. Aber das ist der zweite wichtige Punkt. Wir lesen in Philipper 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. So, also was ich mit dem Beispiel eben ausdrücken wollte, ist, dahin, wo unsere Gedanken uns lenken, dahin bewegen wir uns auch in unserem Leben. Das war jetzt ja nur ein kleines Beispiel, da kannst du ganz viele große Beispiele für finden. Wir sind Meister darin, die Dinge zu unseren Gunsten zu verwenden. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir unsere Gedanken in die richtige Richtung lenken und die Verantwortung übernehmen, die wir haben. Wenn ich am Anfang gesagt habe, wir brauchen ein wichtiges Fundament, was Gott gelegt hat, und das ist die Basis von allem, und daran erinnert ihr euch bitte, kommt das, was unser Part ist, den wir dazu tun, das ist, dass wir uns unserer Verantwortung gerecht sehen und diese Verantwortung übernehmen und Verantwortung für unser Leben übernehmen. Nur die wenigsten von uns befinden sich in einem Zustand, in dem sie nicht Verantwortung für ihr Leben übernehmen können, aber die meisten schon. Du bist verantwortlich mit deinem Leben. Jetzt gibt es ja so Motivationstrainer, da kann man auch ganz viel an der Stelle machen. Ich habe letztens mal so was Schönes gelesen. Da hat einer gesagt, der ist dann mit 56 oder 58 Jahren, der war Chefarzt, hatte sich einen Lebenstraum verwirklicht, der ist dann Truckerfahrer geworden. Und das liest du dann so und dann denkst du, ja super, toll, ne? Und dann hat er noch richtig was anderes gemacht in seinem Leben. Ich bin ja so der Typ, der das dann immer umdreht und sagt, jetzt überleg dir mal, du hast einen 58-jährigen Truckerfahrer und der wird leider noch weiter Trucker fahren müssen. Ne? Ob er das will oder nicht. Was ich damit sagen will ist, in unserem Leben gibt es ganz viele Sachen, die können wir leider nicht verändern. Nur die wenigsten von uns sind Chefärzte, die meisten sind eher Truckerfahrer, um mal in dem Bild zu bleiben. Das heißt, wir leben ein Leben und das, was man ganz oft hört, du kannst das verändern, du kannst jenes verändern. Ja, Aber ich habe gesagt, ich möchte ganz allgemein predigen. Ich glaube, wir können viel weniger verändern, als wir meinen, dass wir können. Wenn du jung bist, dann hast du tausend Sachen zur Wahl und manchmal ist es verwirrend, was man sich alles aussuchen kann. Und man kann auch ganz viel in seinem Leben noch wechseln, aber irgendwann mal hat es ein Ende. Und dann bist du in dem drin, in dem du drin bist und du musst das Beste draus machen. Die Wäsche muss gewaschen werden, das Haus muss geputzt werden. Ich habe bei dieser Bibellese übrigens bei dem einen gelesen, dass wenn du nachts aufwachst und irgendwie der Teufel dir was Schlechtes einredet, du erst aufstehen sollst, wenn das wieder weg ist. Da habe ich mir gedacht, das finde ich auch cool, aber ich weiß nicht, ob das mit meiner Arbeit nicht unter Umständen richtig korrespondiert. Ne? Also wenn ich ja meinem Chef sage, heute Nacht hatte ich eine Anfechtung, bin jetzt leider erst um 11 Uhr gekommen. So, aber Spaß beiseite. Also deswegen sage ich, man muss immer die Sachen genau lesen, man kann das ja auch in die richtige Richtung interpretieren. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, ne, Verantwortung zu übernehmen, verantwortlich zu sein, bedeutet, ganz viele Dinge einfach so zu akzeptieren, wie sie sind und in dem das Beste daraus zu machen. Wir loben Gott für das, wer er ist, und ganz oft loben wir ihn auch für das, was er tut, aber wir loben ihn vor allen Dingen dafür, wer er ist. Er ist Gott, er ist wunderbar, er ist anbetungswürdig. Es klappt nicht alles in meinem Leben immer so, wie ich mir das vorstelle. Es läuft nicht immer alles so rund. Es ist nicht immer alles perfekt. Es gibt ganz viel Leid und Not und Schwierigkeiten in meinem näheren Umfeld, in meinem weiteren Umfeld und noch weiter natürlich sowieso. Die Welt ist nicht gerecht. Wir sehnen uns nach der neuen Welt, nach der Welt, die kommen wird, die Gott schaffen wird. Und diese Welt hier, in der wir leben, ist vergänglich. Sie ist dem Tod geweiht und es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben, weil Gott etwas Neues schaffen wird. Das ist das, was meine Zuversicht ist an diesem Punkt. Wir können ganz viele kleine Zeichen setzen, wir können ganz viele Dinge angehen, aber ganz oft können wir nicht die großen Hebel bewegen. Und es gibt ja so im Jobumfeld auch immer so das Thema Love it, change it or leave it. Ne, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und ich habe herausgefunden, meistens musst du es lieben lernen. Also selten ist man in der Position, dass man die Dinge changen kann. Und allzu oft darf man auch die Dinge nicht verlassen. Ne? Das ist auch nicht so gut. Und meistens muss man es lieben und in dem, wo man ist, das Beste daraus machen. Und das ist unsere Verantwortung. Das Einzige, was ich dir an diesem zweiten Teil sagen möchte, ist, übernimm bitte Verantwortung für dein Leben und mach nicht Dritte dafür verantwortlich oder Umstände oder Situationen, sondern stelle dich den Umständen, stelle dich der Situation, stelle dich dem, in was du hineingeboren wurdest und löse es mit Gottes Gnade zum Besten auf. Aufgrund dessen, was ich vorher erzählt habe. Du bist berufen, du bist gerecht gemacht, du hast Anteil an seiner Herrlichkeit. Wunderbar. Jetzt ist ja so, wie ich das eben erzählt habe, ist das einfach, was ich eben gesagt habe? Nein, glaube ich nicht immer. Ist das 1000 Lebensberater, 3 Punkte, um glücklich zu werden, 20 Schritte für das nächste Glück, was weiß ich, könnt ihr auch alle nachlesen. Funktioniert das? Sehr selten. Für die schon, weil du bezahlst die Kohle und die freuen sich. Aber das klappt nicht immer so. Und gibt es Hilfe? Ja, auf jeden Fall. Damit bin ich beim dritten Punkt. Ich habe da ein schönes Bild für. Weil, wenn wir darüber nachdenken, dass wir Gedanken haben und dass wir uns verändern sollen, dann fällt ja sofort das Thema Vorsätze, ne? Gute Vorsätze. Es gibt in unserem normalen Leben so 2 Hauptsituationen, wo wir über solche Sachen nachdenken. Situation 1 ist typischerweise Silvester, ne? Was kann man im neuen Jahr alles anders machen? Hochkonjunktur zum Beispiel für Fitnesscenter, ne? Weil du dich dann entscheidest, endlich, tschakka, ne? Da werben die meisten Mitglieder, die man dann auch in den ersten 4 Wochen noch sieht und dann nicht mehr. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich gehe regelmäßig dahin. Das andere ist Urlaubszeit. Die meisten, etwas wichtigeren Dinge unseres Lebens entscheiden sich in der Urlaubszeit. Da denken Leute über Leben nach tatsächlich, denken drüber nach, das kann jetzt nicht so weitergehen. Die meisten Ehekrisen passieren übrigens im Urlaub oder über Weihnachten. Ja, weil man dann intensiver wieder miteinander zu tun hat und sich fragt, mit wem bin ich da eigentlich zusammen? Das Gleiche ist auch für, was will ich in meinem Leben noch machen? Die meisten Kündigungsabsichten passieren im Urlaub. Also das ist so, stimmt nicht für alle, aber wie immer für die meisten. Das heißt, hier das schöne Bild, denk an deinen guten Vorsatz, heißt, wie lösen wir denn das Thema jetzt wirklich, damit wir nicht an die Decke gehen, wie unser guter Onkel Donald an dieser Stelle. Deswegen habe ich so ein paar praktische Schritte und die könnten wir jetzt mal einblenden. Der erste ist dann, nimm dir Zeit und sprich mit Gott über dein Leben. Ich habe jetzt extra praktische Schritte genommen, von denen ich denke, die kann jeder von uns machen. Also bitte, such dir einen stillen Ort, zieh dich irgendwohin zurück, ein Wochenende, was auch immer du meinst, dass du brauchst, und denke über dein Leben nach und denke, in welche Richtung es läuft, und denk darüber nach, was Gott eigentlich möchte und was er vielleicht verändern möchte oder wohin er dich vielleicht verändern möchte. Dazu solltest du dir Zeit nehmen, dazu musst du dir Ruhe nehmen. Das passiert nicht einfach so, das passiert auch nicht morgens in deiner stillen Zeit, in den 5 Minuten oder in der Viertelstunde, die du da machst. Das ist eher eine Folge davon. Aber da musst du dir mal ein bisschen Zeit nehmen, dich zurückziehen und wirklich Ruhe nehmen und dir ein paar Gedanken machen. Dann kommt das Zweite. Sei ehrlich mit dir selbst. Boah, das ist ganz, ganz schwierig. Also vielleicht sind manche zu ehrlich mit sich selber, aber die meisten nicht. Da gibt es ganz viele Untersuchungen drüber. Wir haben so eine Tendenz, uns besser zu machen, als wir oft sind. Und es gibt so das Thema moralisches Konto, moralische Bilanz. Ich habe so Untersuchungen, wenn Menschen regelmäßig kleine Beträge zum Beispiel spenden, dann bringt es sie dazu, in bestimmten Situationen zu sagen, ich habe ja schon was Gutes getan. Ich habe schon was Gutes getan. Ich habe schon was Gutes getan. Und wir führen mit uns so ein kleines moralisches Konto. Das machst du in Beziehungen übrigens auch. Ne? Also ich habe dir 5-mal das gemacht und du hast mir 4-mal das gemacht. Heißt 1- für dich. Jetzt bist du mal am Drücker. So ticken wir einfach an der Stelle. Und da muss man mal ehrlich zu sich selber sein. Und wenn du dir diese Zeit nimmst, also im Alltag passiert das einfach automatisch. Das passiert einfach so. Ne? Das kannst du nicht reflektieren, weil bei 6200 Gedanken sind eben nicht alle reflektiert. Und an der Stelle, deswegen sagte ich, nimm dir Zeit und dann denk ein bisschen drüber nach und dann überlegst du dir, ist das, was ich jetzt glaube, was ich meine, sage wirklich, ist das ehrlich? Sei nur ehrlich mit dir selber. Der dritte Punkt ist, welche positiven Gedanken möchtest du zukünftig denken? Und den vierten können wir auch gleich einblenden. Und welche negativen möchtest du loswerden? Ganz oft ist ja so, dass man irgendwie so auf das Negative gepolt ist, was man vielleicht nicht mehr machen möchte. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, was möchte ich denn in Zukunft positiv machen? Und wie möchte ich an dieser Stelle vorgehen? Was möchte ich positiv verändern? Also, welche positiven Gedanken kommen dazu und welche negativen Gedanken kommen weg? Und der nächste Punkt, setze Prioritäten. Wenn du dir also Zeit genommen hast und wenn du dir überlegt hast, was du machen willst, dann ist es ganz wichtig, dass du Prioritäten setzt. Mach nicht zu viel auf einmal. Das ist der ganz große Fehler, den viele machen. Die haben dann so eine Liste von Punkten und das schafft man nicht. Es langt, wenn du dir eins vornimmst und das tust. Jetzt möchte ich euch was sagen, was ich gemacht habe. Wir haben ja hier das Frühgebet, freitags 6 Uhr. Und ich habe mir fest vorgenommen, ab Juli, also das ist jetzt schon zurück, regelmäßig am Frühgebet teilzunehmen. Das ist ein kleiner Schritt und das war für mich eine Entscheidung. Ich habe gesagt, das mache ich jetzt, ich werde jetzt regelmäßig am Frühgebet teilnehmen. Das ist was Gutes, ich glaube, das hilft mir in meinem Alltag, das hilft mir ins Wochenende reinzukommen, deswegen mache ich das. Und das mache ich auch so. Vor einer guten Woche war Viertelfinale Deutschland-Österreich, Frauen-EM. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch sowas guckt. Ich gucke das. Heute Abend übrigens 18 Uhr Endspiel. Ne? Ich hoffe, ihr habt alle schon entsprechend vorgeplant. Und also Viertelfinale Deutschland-Österreich. Und das habe ich geguckt. Das war leider donnerstags abends. Und das wurde ein bisschen spät. Und dann habe ich entschieden, nicht in das Frühgebet zu gehen, sondern auszuschlafen, weil ich nämlich sonst im Frühgebet gesessen hätte und weitergeschlafen hätte. So, was will ich damit sagen? Bin ich meinem Plan untreu geworden? Nein. Ich bin jetzt am Freitag da gewesen, ich werde auch nächsten Freitag wieder kommen. Es geht darum, die Dinge zu tun, die man erkannt hat, aber es geht auch darum, die Dinge in nicht sklavischer Abhängigkeit zu tun, sondern auch mit einem, sag ich mal, gesunden Auge. Wir müssen uns nicht unter einen Druck setzen, ne? Und an der Stelle vielleicht noch ein Thema. Wenn du etwas schaffst, was du dir vorgenommen hast, dann sei bitte, bitte Gott sehr dankbar dafür. Lass nicht zu, dass dein Stolz dahin kommt und sagt, das hast du toll gemacht, Roger. Du bist ein echter Held. Sondern, das ist Gott, ich habe ihn gebeten, mir zu helfen, weil ich das möchte und Gott hilft mir und ich mache das. Und natürlich gehören beide zusammen, aber es gehören auch wirklich beide zusammen. Und das Zweite ist, wenn man jetzt mal negativ denkt, du nimmst dir vielleicht vor, etwas Bestimmtes nicht mehr zu tun und dann tust du es trotzdem, dann bleib bitte nicht liegen. Sag nicht, das werde ich nie schaffen, ich bin wieder hingefallen, sondern steh auf. Das unterscheidet uns. Wir können mit Gottes Hilfe immer wieder aufstehen. Und dann, du bist nicht allein, lass dir helfen. Das ist eigentlich so der andere Punkt. Ich nehme jetzt mal den Waldi. Der Waldi am Freitag früh, als wir hier Frühgebet hatten, hat der Waldi gesagt, der Bruder Roger betet am Sonntag. Und ich dachte, boah, ey, das habe ich ja ewig nicht mehr gehört in der Gemeinde. Also diese Gemeinde hat ja auch eine Sprache. Wir haben alle unsere Sprachen, aber in der Gemeinde, in den älteren Gemeinden, sind wir ja Brüder, Schwestern und Geschwister. Und ich dachte, hey, Bruder Waldi, ja. Und dann dachte ich, ja, aber er hat ja recht, wir sind Geschwister. Und als Geschwister helfen wir uns. Wir lassen uns nicht im Stich, wir helfen uns. So, wenn du also Hilfe brauchst, dann hol dir die Hilfe, die du benötigst. Du musst diese Kämpfe nicht alleine führen. Es gibt bestimmt Sachen, die können wir alleine machen. Es gibt bestimmt Sachen, die können wir mit unserem Freundeskreis, mit unserem Partner abklären. Es gibt bestimmt Sachen, da muss man in die Seelsorge gehen. Es gibt vielleicht sogar Sachen, da braucht man professionelle Beratung. Hol dir jede Hilfe, die du brauchst. Ganz wichtig, du bist nicht allein, hol dir jede Hilfe, die du brauchst. Quatsch irgendjemand an und sag, hey, ich habe total, stehe vor der Wand, bitte bete für mich. Hey, kannst du nicht mal mit mir zusammen das und das machen? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Lass uns die Hilfe holen, lass uns nicht glauben, dass wir so Alleinkämpfer sind und alles alleine machen. Chuck Norris ist nicht jeder von uns. So, also an der Stelle nochmal, die Mehrheit von uns ist auf Hilfe angewiesen. Holt euch die Hilfe, die ihr braucht. Und der letzte Punkt, den ich habe, nutze gute Gelegenheiten. Das ist ein ganz praktischer Punkt. Nutze gute Gelegenheiten heißt für mich, demnächst gibt es wieder ab 8.8. unsere 21 Tage des Gebets. Es ist eine hervorragende Zeit, sich mal 3 Wochen morgens damit zu beschäftigen, sich so richtig nach Gott auszustrecken. Du musst dafür nicht auch jeden Morgen hierher kommen, das kannst du auch zu Hause im Livestream machen, dann kannst du es auch Uhrzeit verschoben ein bisschen machen, aber du kannst diese Zeit einfach nutzen. Das ist eine prima Gelegenheit, dich zu fokussieren auf ein anderes Thema, als da, wo du gerade sonst drin steckst. Das andere ist, geh in eine Kleingruppe. Ich sprach eben von Hilfe. Wenn du in eine Kleingruppe gehst, das startet im September wieder, da findest du Menschen, mit denen du zusammen Dinge gemeinsam bewegen kannst. Und der Punkt steht auch deswegen als letztes, weil, ich sage jetzt mal Werbung in eigener Sache, ich werde auch eine Kleingruppe anbieten, die sich genau um das Thema dreht und wendet, über das Thema, wie kann ich mit meinen Gedanken vorwärts gehen, wie kann ich meine Gedanken beherrschen, wie kann ich die Dinge ins Positive setzen. Und genau, also wenn du bereit bist, bis nach Gütersloh zu fahren, dann kannst du dir überlegen, ob du in dieser Kleingruppe dabei bist. Nutze die Gelegenheit. Ich würde jetzt gerne für uns beten und möchte euch einfach bitten, nochmal einen Moment still zu sein, mal ein bisschen zu reflektieren und Gott an dir arbeiten zu lassen. Jesus, ich danke dir für die lieben Menschen, die hier sind. Ich danke dir dafür, dass sie ja, wegen dir hier sind und dass sie etwas von dir empfangen möchten. Und deswegen bitte ich auch, Herr, dass du ihre Herzen erfüllst. Ich bitte dich dafür, dass wir wirklich, wirklich in unserem Herzen erkennen, dass du uns berufen hast, dass du uns gerecht gemacht hast und dass wir Anteil an deiner Herrlichkeit haben. So etwas, das so wunderbar ist. Und wenn du jetzt das noch nie in deinem Leben so gespürt hast, aber du das total gerne möchtest, dann mach dich jetzt einfach eins mit mir und bete: Vater, ich möchte gerne erkennen, dass ich dein Kind bin und dass ich von dir berufen wurde und durch dich gerecht gemacht worden bin und dass ich Anteil an deiner Herrlichkeit habe. Danke, dass du einen Plan für mich hast. Danke, dass du mich in dein Bild, deine Herrlichkeit verändern möchtest. Amen.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.